Baloo mit Man in the 60s. Der US-Musiker besingt in dem Stück, wie schön es doch wäre, in den 60ern zu leben. Drogen, Partys und tolle Musik. Über die Schattenseiten dieser Zeit singt Baloo wohl nicht so gern. Nicht zu vergessen wäre dann natürlich der Vietnamkrieg, der die 60er Jahre und die Zeit danach stark geprägt hat.
Aber kommen wir zurück in unsere Gegenwart. Auch heute ist Krieg leider immer noch an der Tagesordnung. In der Wikipedia gibt es eine deprimierende Liste andauernder Kriege und Konflikte. 34 sind es derzeit insgesamt. Am prominentesten dabei Syrien, Irak und Afghanistan. Genau dort beginnen heute die Wahlen. Vorausgesetzt, alles läuft sauber ab, wären das die ersten demokratischen Machtübergaben in dem vom Krieg zerrütteten Land überhaupt.
Ja, und die Dinge, die wir über Afghanistan wissen, werden uns von Journalisten erzählt. Aber wie entstehen eigentlich Bilder und Geschichten eines Krieges? Darum geht es jetzt in unserem Medienfeature. Protagonist des Stückes ist der Berliner Fotojournalist Simon Klingert. Seit 10 Jahren bereist er die Kriegsregion. Dort war und ist er meistens mit US-Truppen unterwegs und berichtet als eingebetteter Reporter für amerikanische Medien. Durchaus vergleichbar also mit der Arbeit der getöteten Fotoreporterin Anja Niedringhaus.
Über den Alltag als Embedded Journalist und über seine Sicht auf die journalistische Arbeit in Krisengebieten hat Simon Klingert mit unserem Autor Johannes Nichelmann gesprochen.
Tonaufnahmen, die der Kriegsreporter Simon Klingert gemacht hat. Ein Lazarett irgendwo in Afghanistan. Ein US-Soldat wird gleich mehrere Gliedmaßen durch Amputation verlieren. Er wurde Opfer eines Anschlags. Die Schrecken eines Krieges, der lange nicht als solcher bezeichnet werden durfte. Ohne die Reporter wäre es noch schwerer gewesen, von den Ausmaßen des Konflikts zu erfahren. Da, wo doch nur Brunnen gebaut und Polizisten ausgebildet werden sollten.
Mir passiert es zum Beispiel oft, dass sich dann beim Durchsichten der Bilder oft Fotos oder Motive finden, an die ich mich nicht erinnern kann, dass ich die geschossen habe. Das zeigt diese Trennung, die man hat, sobald man da durch den Sucher guckt. Man nimmt die Welt nochmal anders wahr.
Kriegsreporter gibt es, seit es den Krieg gibt. Viele von ihnen arbeiten als Embedded Journalists, als eingebettete Reporter. An der Front, an der Seite der Truppen. Sie stehen in der Kritik. Auf welcher Seite kämpfen sie? Was ist ihre Mission? Wieso geht jemand freiwillig in die Hölle?
Ja.
Wie ist es eigentlich für dich als Journalist, jetzt der Protagonist zu sein?
Auch eine ganz interessante Erfahrung, also quasi auf der anderen Seite des Mikrofons zu stehen. Aber macht Spaß. Freue mich. Es ist mir aufrichtig, also zu so ungefähr 98% egal, was du jetzt hier für ein Bild aus mir schneiderst.
Zu Hause im sicheren Berlin-Prenzlauer Berg. Der Fotojournalist Simon Klingert arbeitet vor allem für US-Medien. Mit der Erlaubnis des US-Verteidigungsministeriums ist er seit 10 Jahren als Embedded Journalist unterwegs. Momentan ist er auf Heimatbesuch, war bis vor ein paar Wochen in Afghanistan. Sein Zimmer in der Altbauwohnung ist karg eingerichtet. Ein Bett, ein Schreibtisch, ein Kleiderschrank. Auf einem Regal liegen sorgfältig aufgereiht Sicherheitsausweise mit dem Logo der US-Streitkräfte. Leere Patronenhülsen und schwer zu identifizierende Blechteile mit Gravuren. Daneben, an die Wand gelehnt, seine schusssichere Weste. Kasernenromantik. Die weißen und kargen Wände will er aber bald hübscher gestalten. Er hat sich Bilder bestellt, Fotografien von Starfotografen, natürlich mit Motiven aus dem Krieg. Und Prints von Künstlern, die den Zusammenhang von Gesellschaft und Krieg verdeutlichen. Simon sagt, jeder hat mit Krieg zu tun, ob er es will oder nicht, allein durch seine Steuergelder.
Ja.
Wo willst du die hinhängen? Hier übers Bett oder über den Schreibtisch?
Da habe ich mich noch gar nicht so genau entschieden. Das werde ich dann mal sehen.
Simon, 31 Jahre alt. Er ist trainiert, trägt einen schwarzen Bart und sandfarbene Hosen. Wenn er spricht, macht er gerne präzise Angaben.
Krieg ist 99% Langeweile und 1% Terror. Auch im Krieg kann man wunderschöne Dinge sehen und betrachten und mit Menschen in Kontakt kommen. Auf eine Art und Weise, auf einer emotionalen Ebene, die man sonst im Frieden oder also hierzulande, würde man das unter solchen Umständen nicht machen und nicht machen können.
Was sind das für Momente, wenn du da irgendwie ein Beispiel hast, was das auch aufwiegt, den Krieg in Kauf zu nehmen, um diese Momente zu erleben?
Also sicherlich sind so Momente der Kameradschaft, wenn man sie dann auch zum Beispiel unter Journalisten mal hat oder auch wenn man mit Soldaten unterwegs ist und irgendwie sehr wenig Proviant zum Beispiel dabei hat und das irgendwie das Essen geht aus und vielleicht ist noch jemand verwundet und man hilft dem dann, wenn man selber noch irgendwie noch eine Flasche Wasser übrig hat. Da entsteht einfach für einen kurzen Moment so eine sehr intensive Bindung. Ne? Also ich gehe sicherlich nicht in den Krieg, um solche Momente zu machen, aber ich sage nur, die gibt es einfach auch eben.
Mit ein paar Freunden fährt Simon, das war noch zu Abiturzeiten, 12 Stunden lang mit dem Auto in den Kosovo. Der Krieg ist dort vorbei. Die Menschen versuchen, ihr Land wieder aufzubauen. Simon macht mit einer Amateurkamera Fotos.
Der Balkan, diese Erfahrung, das hier ist alles sehr, sehr nett. Aber irgendwie ist es nicht so ganz das Richtige, weil ich meine, ich sehe jetzt, wie hier das dann aussieht, wenn mal Krieg irgendwo war. Der nächste logische Schritt ist natürlich dann zu sehen, ja, wie ist es denn, wenn Krieg ist.
Im Westjordanland sieht er seine ersten Toten, trifft erfahrene Kollegen und lernt von ihnen, wie man im Kugelhagel Fotos schießt und Geschichten erzählt. Und er versucht zu lernen, die Erlebnisse mit sich auszumachen.
Es macht mir nichts aus, irgendwo im Gefecht zu sein und durch lebensgefährliche Situationen durchzugehen. Da komme ich oft erst auch richtig auf Touren. Ja, wenn ich auf Touren komme dort, irgendwo in einer Gefechtssituation, dann bin ich einfach, ich sag mal, also hyperfokussiert. Das heißt, ich nehme meine Umwelt einfach sehr, sehr, sehr genau wahr, mit allen Sinnen. Also das ist wirklich Hören, Sehen, Riechen, Schmecken teilweise auch. Ich bin sehr, sehr konzentriert auf die Arbeit. Ich habe dort auch teilweise durchaus Angst. Das passiert dort jedem Menschen. Angst ist eine sehr, sehr natürliche Reaktion, eine biochemische Reaktion des eigenen Körpers, die einen vor Gefahr warnt.
Aus einer Schublade zieht Simon eine Festplatte. Er will mir Fotos zeigen. Er klickt sich durch. Ein afghanischer Soldat posiert mit seinem Gewehr. US-Truppen, Panzer, blaue Himmel und mit Dreck verschmierte Gesichter. Und das Porträt eines Bordschützen im Helikopter. Die Hände ruhen auf seinem fest installierten Maschinengewehr. Er lässt die Landschaft auf sich wirken. Ein ruhiger Spazierflug.
Nach der Landung kam also der Pilot, also meinte wirklich ernsthaft zu mir, tut mir leid, Junge, dass wir jetzt hier keinen umgebracht haben. Ja, was sagt man denn dazu? Also ich meine, er hat natürlich auf meine Rolle da angespielt, ne? Weil natürlich bin ich irgendwo auch darauf angewiesen, dass ich spektakuläres Material bekomme. Spektakulärer wäre das Foto natürlich schon, wenn er jetzt da hier an dieser Gatling Gun wäre und aus allen Rohren gewissermaßen feuert. Allerdings ist natürlich dann das Resultat unterm Strich auch klar. Ne? Da unten wird dann irgendwo ein Mensch in Stücke gerissen.
Bist du schon mal bei einer Geschichte mitgelaufen und hast dann dir gedacht, oh Mann, verdammt, warum ist heute nichts passiert? Warum habe ich heute keine Story mitgebracht? Warum war heute einfach alles boring?
Ja, also durchaus. Man braucht die Geschichte, man will die Geschichte haben, aber am Ende muss man sich eben fragen, zu was für einem Preis auch.
Wie erzählt man vom Krieg? Im Berliner Haus der Kulturen der Welt haben sich im Frühjahr Geisteswissenschaftler, Autoren, Schriftsteller, Filmemacher und Regisseure getroffen. Der Historiker Valentin Gröbner von der Universität Luzern hat in seiner Eröffnungsrede versucht zu erklären, wieso wir überhaupt diese Kriegsgeschichten hören, lesen und sehen wollen und welche Probleme sich beim Erzählen vom Krieg unweigerlich einstellen. Reden über den Krieg sei in erster Linie das Reden über Medien, über die Macht von Bildern.
Erzählen klingt wie ein freundliches und neutrales Wort. Es ist so etwas wie die Urtechnik im Umgang mit Informationen überhaupt. Aber Erzählen ist kein neutraler Vorgang. Erzählen ist mindestens ebenso sehr Filter wie Transportmittel. Es lässt Unpassendes verschwinden, ebenso wie allzu Kompliziertes. Erzählen heißt immer verknappen, angleichen, vervollständigen. Erzählen scheidet Unerwartetes und Irreguläres aus. Und das Erzählen von Geschichten ist seit sehr langer Zeit dem Krieg als massive, extreme, massenhafte Gewalt sehr eng verbunden.
Die modernen Medien verstünden sich als Agenten der Aufklärung. All ihre Wirkung würde, so Valentin Gröbner weiter, darauf beruhen, dass die Konsumenten den Erzählungen dieser Medien auch glaubten.
Und das ist vielleicht nicht zufällig ein Wort, ein altes Wort aus dem religiösen Bereich. Der Konsum von Nachrichten, hat der Schriftsteller Peter Carey ironisch bemerkt, hat eine Menge Analogien zu religiösen Ritualen. Beide verschaffen ihren Konsumenten eine temporäre Ablenkung von täglichen Routinen samt der Illusion, Ereignissen zu begegnen, die sich jenseits des unmittelbaren Alltagshorizonts abspielen und viel größer, authentischer und relevanter sind als die eigenen. Und wie die Bilder der vormodernen Religiosität sind diese Nachrichten offenbar gerade dann merkwürdig beruhigend, wenn sie von etwas Schrecklichem anderswo berichten. Denn dieses Bedrohliche lässt das Vertraute des eigenen Alltags umso spürbarer werden. Und es lässt sich obendrein sehr gut dazu gebrauchen, der eigenen Gruppe den Status eines bedrohten möglichen Opfers zuzuschreiben. Denn dafür, für die Selbstviktimisierung von Zeugen und Publikum, ist das Erzählen von Krieg unübersehbar extrem gut geeignet, gerade im wohlbehüteten und wohlhabenden Mitteleuropa.
Und von dort aus rufe ich die Journalistin Hannah Lucinda Smith an. Sie kommt aus Großbritannien. Im Frühjahr 2013 hat sie nach 7 Jahren ihren Job als Reporterin beim Fernsehen an den Nagel gehangen und beschlossen, aus Syrien zu berichten.
Gerade bin ich in Istanbul. Ich lebe hier. Ich mache aber keine Geschichten aus der Türkei. Eigentlich arbeite ich in Syrien. Aber für Journalisten ist es momentan ja zu gefährlich, zu lange dort im Land zu bleiben.
Ich will von ihr wissen, wie man Kriegsreporter wird. Wo und wie fängt man da an?
Ich bekomme gerade viele E-Mails von Leuten, die schreiben, ich bin mit der Uni fertig und will jetzt als Reporterin nach Syrien gehen. Diesen Leuten sage ich, um Kriegsreporterin zu sein, muss man einfach damit anfangen. Es wird niemand kommen und dir sagen, okay, wir werden dich zur Kriegsjournalistin ausbilden. Der einzige Weg, sich selbst darauf vorzubereiten, ist es, es einfach zu machen. Aber gleichzeitig ist es sehr wichtig, erst einmal das Handwerk zu lernen. Um vom Krieg zu berichten, reicht es nicht aus, nur vor Ort zu sein. Es reicht nicht, einfach nur den Mumm zu haben, an diese Plätze zu fahren. Du brauchst das Gespür. Kein Umfeld ist härter. Nicht wegen der Bomben, die um dich herum fallen. Alle versuchen, dich in ihre Richtung zu lenken. Im Krieg geht es nur um Macht und Geld. Und die Leute machen alles, um diese beiden Dinge zu verteidigen. Es gibt nur Propaganda. Und der Job ist es, herauszufinden, wo die Wahrheit liegt. Wenn du vorher nie als Journalist gearbeitet hast, ich meine, vielleicht in einem etwas einfacheren Gebiet, wirst du es im Krieg außerordentlich schwer haben.
ZDF-Anker Klaus Kleber hat dies einmal als die Kirschernte bezeichnet. Lernen bei der Lokalzeitung, Berichte vom Hasenzüchterverein als Vorbereitung auf die große Welt. Hannah hat sich dazu entschieden, in den momentan vermutlich gefährlichsten Teil der Welt zu gehen. Ähnlich wie ihr deutscher Kollege Simon Klingert ist auch sie als eingebettete Journalistin an der Front.
Ich versuche, Aktivisten zu begleiten. Ich bin eingebettet bei Rebellen der Freien Syrischen Armee, kurdischen Rebellen. Ich habe einen Dschihadi-Rebellen interviewt. Ich versuche, da eine Menge mitzunehmen und nicht zu sagen, okay, ich gehe nur mit einer Gruppe von Rebellen mit. Ich habe die Freiheit, mich darauf zu fokussieren, worauf ich mich fokussieren will.
Simon ist gerade wieder im Kriegseinsatz. Er nimmt an einem Kunstprojekt in Berlin teil. Theaterleute wollen mal ein bisschen erlebbar machen, was es heißt, im Apparat der Kriege gefangen zu sein. Wir brettern mit einem Reisebus über das leere Rollfeld des neuen Berliner Flughafens. Betonwüste im Sonnenuntergang. Das könnte auch eine Rollbahn in Mazar-i-Sharif sein. Der Reiseführer und Regisseur des Performance-Theaterstücks stellt seine Fragen an Simon. Welchen Wert haben Informationen von eingebetteten Reportern?
Was sind die Vorteile, was sind die Nachteile davon? Warum hast du diese Entscheidung getroffen?
Wenn man das als freischaffender Journalist macht, dann kosten Reisen in Kriegs- und Krisengebiete eine ganze Stange Geld. Also man muss nicht nur den Flug dorthin bezahlen, man muss dann auch seine Unterkunft bezahlen, man muss vor allem auch also einen lokalen Führer und Übersetzer bezahlen. In manchen Gebieten muss man noch bewaffnetes Begleitpersonal bezahlen. Die Kosten werden dann vom Verteidigungsministerium, also dem Pentagon, übernommen. Sprich, ich muss in dem Fall dann nur meinen Flug dorthin bezahlen und noch den Transfer zur nächsten Airbase. Das macht mich noch nicht zum Pentagon-Hoffotografen. Ja, also die Entscheidung, was für Fotos, aus welchen Blickwinkeln, welche Motive ich wähle, das bleibt alles mir selbst überlassen. Und da lege ich also auf großen Wert darauf, das direkt vor Ort, also mit den Mitgliedern der Einheit, also das auch festzuhalten.
Denn alle Journalisten sind von irgendetwas und von irgendwem abhängig. Die sind von ihrem Arbeitgeber abhängig, von den Redakteuren abhängig. Die sind auch vor allem von, sag ich mal, dem Wohlwollen derjenigen, die sie interviewen und über diese Bericht erstatten wollen, abhängig. Das heißt, ein Journalist muss immer irgendwo so eine Art Gratwanderung gehen, wo er zumindest dann das Gegenüber im Glauben lässt, man sei irgendwo auf der Seite oder, ne? Also man muss zumindest sehr, sehr bewusst sein, wo man selber steht und auch sich im Klaren sein, wo der andere steht.
Simon hat sich den Akzent und die Sprache der US-Soldaten angewöhnt. Das würde helfen, um an Infos zu kommen und um sich Respekt zu verschaffen.
Der Punkt der Kameradschaft ist ein sehr interessanter. Die Waffenbruderschaft, das hat man da eben also wirklich nur im Krieg und also bei der Armee. Es ist für mich immer so ein bisschen eine Gratwanderung, wenn ich dann dort irgendwo im Einsatz bin, weil ich auf der einen Seite natürlich schon versuchen muss, also irgendwo von diesen Leuten akzeptiert zu werden, dass sie also mich an sich ranlassen.
Es gibt Absprachen, dass er keine Details verrät, nicht genau sagt, was für Waffen oder wie viele Waffen eine Einheit hat. Dass er manchmal Namen und Orte unkenntlich macht. Er ist unbewaffnet und abhängig davon, dass die Soldaten ihn im Fall der Fälle beschützen. Vor denjenigen, die auch auf ihn schießen.
Ja, also Feind, ich würde mich da jetzt nicht als verfeindet dann betrachten, also mit denjenigen, die auf mich schießen. Gegner auf jeden Fall. Ich meine, wir haben gegensätzliche Interessen. Mein Interesse ist es, am Leben zu bleiben. Deren Interesse ist es, mich zu töten. Das hindert mich aber nicht daran, zu einem späteren Zeitpunkt gegebenenfalls nicht auch eben dann über diejenigen Akteure zu berichten und an deren Seite zu gehen, die mich ja aufgrund der Situation, die sich vorher ergeben hatte, versucht haben, mich umzubringen.
Mit wem Simon gerade unterwegs ist, macht er in seinen Texten kenntlich. Die Spirale der Abhängigkeiten müssen die Leser dann selbst versuchen, bei ihrer Interpretation der Artikel zu berücksichtigen.
Ich halte Neutralität für ein sehr, sehr hohes Gut, was Berichterstattung angeht. Ich bin aber auch auf jeden Fall der Meinung, dass es also so eine wirklich hundertprozentige Neutralität nicht geben kann. Ich glaube, der Anspruch, den viele aufgeklärte Menschen hier in Deutschland und Journalisten haben, ist auch teilweise dort überzogen.
Am Ende ist dem Pentagon mein Leben übrigens egal, erzählt Simon. Er muss vor jeder Reise eine Versicherung abschließen, die im Falle seines Todes die Kosten für die Überführung nach Deutschland zahlt. Früher war das noch im Service inbegriffen.
So läuft.
Good evening, Mrs. Moorhead.
My name is Caroline Moorhead. I'm a biographer and a historian and I wrote the biography of Martha Gellhorn.
Caroline Moorhead aus London hat als Kind die Reporterin Martha Gellhorn kennengelernt. Ihre Mutter war mit der berühmten Journalistin und Ex-Frau von Ernest Hemingway befreundet. Erst nach dem Tod von Gellhorn, 1998 im Alter von 89 Jahren, hat sie sich intensiver mit der strengen und immer nach Leistung strebenden Frau beschäftigt. Martha wollte immer Schriftstellerin werden, stand aber stets im Schatten Hemingways. Als Reporterin hat sie die Welt des Erzählens vom Krieg auf den Kopf gestellt, bis heute. Ihre erste Geschichte schreibt sie aus dem spanischen Bürgerkrieg.
Die Geschichte handelte von einer Frau, die mit einem kleinen Jungen über eine große Straße rannte. Und während sie rannten, wurde der Junge von einer Bombe getroffen. Die Mutter war schon ein Stück weiter gelaufen, drehte sich um und ging zu ihrem Jungen zurück. Er war tot. Das waren Marthas Anfänge im Journalismus.
And that really was her beginnings of journalism.
Man sagt, dass Hemingway sie einmal fragte, warum schreibst du nicht? Und sie antwortete, ich schreibe nicht, weil ich nichts über den Krieg weiß, nichts über Waffen, über Maschinen und nichts über Taktiken. Und er sagte zu ihr, schreibe über die Sachen, von denen du Ahnung hast, über Menschen.
Ängste machen das Leben hässlich, sagt Martha und zieht von Krieg zu Krieg. Schmuggelt sich auf Kampfboote und zerbricht innerlich fast an den Eindrücken, den sie als eine der ersten Amerikanerinnen im Konzentrationslager von Dachau sammelt. Ihre Texte werden von den Leserinnen und Lesern verschlungen.
Ich glaube, dass sie eine viel bessere Korrespondentin war als Hemingway. Ja, wo lag der Unterschied? Ich denke, es war ihr, das ist jetzt ein doofes Wort, aber es war ihr Mitleid. Ich denke, das machte ihre Texte noch krasser. Sie ging nach Vietnam und war eine der ersten, die von dort schrieb. Aber nicht über die Soldaten, nicht über die Armeen und nicht über die Kämpfe, sondern darüber, wie der Krieg Einfluss auf die vietnamesischen Zivilisten hatte.
Martha Gellhorn. Ihre Geschichte ist in Deutschland fast niemandem bekannt. Ihr Rezept aus heutiger Sicht denkbar einfach. Vom Krieg erzählen bedeutet, von den direkten Auswirkungen auf die Bevölkerung zu erzählen und damit die absolute Sinnlosigkeit von Kriegen zu entlarven.
Ich denke, heutzutage arbeiten die meisten Reporter, wie sie damals gearbeitet hat.
I think her influence on the younger generation of journalists was enormous.
Ihr Einfluss auf die jüngeren Generationen von Journalisten war enorm.
Ich kann dir gerade wirklich nicht viel verraten, weil ich gerade noch daran schreibe. Meine neue Story ist noch nicht veröffentlicht worden.
Hannah Luthinda Smith, die britische Reporterin, arbeitet strikt nach dem Prinzip von Martha Gellhorn. Deshalb ärgert es sie, was an der Heimatfront momentan für Geschichten gefragt sind.
Bedauerlicherweise sind es Geschichten über Al-Qaida oder Gruppen, die mit denen zu tun haben. Das frustriert viele syrische Freunde und Kollegen von mir, weil viele sagen, die mit Abstand wichtigste Sache ist, was passiert mit den syrischen Zivilisten.
Das letzte Mal war Hannah im November 2013 in Syrien. Die Lage ist momentan zu unsicher, um von dort arbeiten zu können. Wir können alle Kriegsreporter sein und von unseren Eindrücken erzählen. Bequem vom Sofa aus. Konflikte werden live ins Internet übertragen. Schüsse, brennende Barrikaden auf dem Maidan in Kiew. Bilder, die gruseln, aber doch weit weg sind. Eine 21-jährige Frau twittert, dass sie gleich sterben würde. Sie sei angeschossen worden. Auch die Tagesschau verbreitet ihre Nachricht über die sozialen Netzwerke. So verändern sich unsere Sichtweisen auf Konflikte. Wer weiß, ob die junge Frau wirklich existiert hat? Warum twittert jemand kurz vor seinem vermeintlichen Tod, dass er gleich sterben wird? Übrigens, sie hat wohl überlebt.
Ich stimme völlig damit überein, dass soziale Medien eine sehr große Rolle spielen. Oft bekommt man über die Netzwerke zuerst Informationen darüber, was wo passiert ist. Wie auch immer. Die Leute sollten wirklich außerordentlich kritisch sein, wenn sie von dort Informationen verwenden. Du musst immer daran denken, wer erzählt da, mit welcher Motivation. Es gibt eine immer größer werdende Gruppe von Leuten, die sagen, dass sie aus Syrien berichten. Aber sie tun das, ohne wirklich vor Ort zu sein. Das sind Leute, die sich in sozialen Netzwerken umsehen, die sich neue YouTube-Videos suchen. Sie haben dafür eine Geduld und Hingabe, die ich nicht habe.
Ein Internetvideo zeigt einen jungen Mann, der im Schutt versucht, einen Menschen aus Trümmern zu ziehen. Sie sind unter Panzerbeschuss. Eines von vielen immer gleichen Videos aus dem syrischen Bürgerkrieg. Dieses Video zeigt angeblich den 17-jährigen Mulham Barakat. Der minderjährige Syrer wurde von der Nachrichtenagentur Reuters engagiert, Fotos zu liefern. Da, wo es zu unsicher für westliche Reporterinnen und Reporter ist, behalf sich der Nachrichtenanbieter mit einem begabten jungen Mann aus Aleppo. Hannah Lucinda Smith kannte ihn, will aber nicht mehr über die Sache reden. Auf ihrem Blog hat sie einen Artikel verfasst.
Kurz vor 10 heute Nacht bekam ich eine Nachricht auf mein Handy. Molham ist heute gestorben. Ich rief sofort meinen Freund zurück. Er gab mir ein paar lückenhafte Infos. Es gab wohl einen Kampf in der Nähe des zentralen Gefängnisses in Aleppo. Molham war auch da und er starb. Das war alles, was bekannt war. Molham war ein Freund von mir, der erste, den ich in Aleppo getroffen hatte. Ein 17-Jähriger, dem ich zusehen konnte, wie er von einem fröhlichen Teenager zu einem gebrochenen jungen Mann wurde, der sogar zu Al-Qaida wollte. Im Mai habe ich einen Artikel über ihn geschrieben. Mein Freund, der aufstrebende Selbstmordattentäter.
Das passierte im Dezember 2013. Wie verantwortlich ist es, einen Jugendlichen vermutlich ohne Training und ohne journalistische Ausbildung anzustellen? Noch dazu jemanden, der sich langsam radikalisiert hat und der dann am Ende durch seine Arbeit als Reporter ums Leben kommt. Der 1 Milliarde schwere Konzern Reuters teilt mit, dass Mulham als freischaffender Fotograf unterwegs war und ist damit aus der Sache raus und trägt keine Verantwortung. Es ist auch bei deutschen Sendern und Verlagen nichts Ungewöhnliches, Reportern in Krisenregionen keinen direkten Auftrag zu erteilen, um nicht in der Verantwortung stehen zu müssen, falls etwas passiert. Hannah beendet ihren Artikel über Mulhams Tod mit diesen Worten.
Für die meisten ist sein Tod vielleicht nur eine Zahl, ein weiterer Toter in der Statistik. Aber ich habe ihn gekannt. Er war ein Freund. Und das macht einen Unterschied.
Vor dem eigenen Tod hat Hannah keine Angst. Aber vor Entführungen. Und die sind in Syrien an der Tagesordnung.
Du hast nicht nur die Verantwortung für dich selbst, du hast die Verantwortung für deine Freunde und deine Familie, für die Menschen, die dich lieben.
Im Jahr 2013 wurden laut Reporter ohne Grenzen weltweit ca. 90 Journalistinnen und Journalisten entführt. Ein Jahr zuvor waren es noch weniger als die Hälfte. Die Ungewissheit im Fall einer Entführung will Hannah niemandem zumuten. Simon muss mit dem Gefühl des Nichtwissens kämpfen.
Das ist jetzt wahrscheinlich die einzige Geschichte auf meinem Blog, die ich für mich geschrieben habe. Es ist eine Geschichte, die also sehr, sehr persönlich ist. Man hat nur einen besten Freund.
Oh brother, where art thou? 1 year ago, US journalist James Foley was abducted by unknown kidnappers while reporting on the civil war in Syria. James Foley, ein Journalist, den ich vor ein paar Jahren in Bagdad kennengelernt habe. Wir waren noch zusammen in Afghanistan unterwegs und er ist seit dem 22. November 2012 in Syrien vermisst. There's been no news from him ever since.
Ich hoffe es natürlich, dass er noch lebt. Also auch den Glauben daran, dass er noch lebt, den habe ich weiß Gott nicht aufgegeben. Aber ja, wissen, das tue ich nicht. Also wenn es jetzt eine Sache gibt, die mich wirklich belastet, dann ist es wahrscheinlich das. Ich hab viele Leute sterben sehen und also viele Leute gesehen, die verwundet wurden und die alles verloren haben im Krieg. Und ich bin wahnsinnig froh, dass ich das alles gemacht habe, weil das ist eben auch Teil meiner Identität.
Wäre nicht diese Freundschaft ja auch ein Grund zu sagen, dass du dir das mit diesem Krieg nicht mehr antun willst vielleicht?
Es ist vielleicht für ihn ein Grund, wenn er dann irgendwann mal zurückkommt, damit aufzuhören, aber nicht für mich.
Warum hast du dich dazu entschieden,
ganz bewusst und ganz häufig in Kriege zu gehen?
Ja, das ist eben die große Frage. Also inwieweit das eine bewusste Entscheidung von mir war. Und da merkt man, dass der Krieg irgendwo ein bisschen ein Teil von einem geworden ist. Man wird ihn auch nicht mehr los. Und dann zieht einen der Krieg ja, wieder zu sich. Man möchte hin und der Krieg möchte, dass man hingeht. Aber irgendwann möchte man auch wieder zurück nach Hause. So war das in meinem Fall.
Wir nehmen die Welt wahr. Nicht mehr nur durch die Suche der Reporterinnen und Reporter. In einer Zeit, in der die Eindrücke des Krieges nur einen Mausklick entfernt sind. Die Einordnungen und Analysen aber kompliziert bleiben. Kriege wird es immer geben. Vielleicht ist es für politische Akteure aber hierzulande schwerer geworden, sie einer aufgeklärteren Bevölkerung schmackhaft zu machen. Die Informationsbeschaffer müssen unabhängig arbeiten können. Die Redaktionen müssen sie richtig ausstatten, nicht die Verteidigungsministerien.
Vielleicht bin ich zu Beginn ein bisschen zu idealistisch an die Sache rangegangen. Ich dachte, ich könnte wirklich was verändern. Aber das ist nicht mein Job. Es ist mein Job, die Welt zu dokumentieren.
Das war das Feature von Johannes Nichelmann vom Krieg erzählen, Alltag der Kriegsreporter. Viele der Reporter sind, wie im Stück zu hören war, embedded, also eingebettet in die Truppen. 2002 war die Geburtsstunde dieser Reporterform. Die Vereinigten Staaten bildeten damals über 600 Korrespondenten für den Einsatz als Berichterstatter von der Front aus. Ihren ersten Einsatz hatten die Embedded Journalists im Jahr darauf im Irakkrieg.
Das heißt, mehr als 10 Jahre nach dem ersten Einsatz von Embedded Journalists hat sich natürlich auch viel verändert. Unter anderem hat das Internet neue Formen der Berichterstattung aus dem Krieg hervorgebracht. Was nach Bürgerjournalismus im Krieg aussieht, ist aber ganz häufig die Berichterstattung von Kriegsakteuren im Netz. Was genau sich dort dahinter verbirgt, das erklären wir gleich nach dem folgenden Song von den New Wives, Lucy.